Kapitel 21. Die Palmers kehrten am nächsten Tag nach Cleveland zurück und die beiden Familien in Barton waren, was die Unterhaltung anlangte, nun wieder auf sich gestellt. Doch das sollte nicht lang so bleiben. Eleanor musste noch immer über den letzten Besuch nachdenken, kam noch immer kaum aus dem Staunen heraus, dass Charlotte so grundlos glücklich sein konnte, Mr. Palmer sich bei all seinen Fähigkeiten so dumm stellte, und ehe Leute oft so bemerkenswert schlecht zusammenpassten, als der Übereifer von Sir John und Mrs. Jennings in Sachen Gesellschaft ihr schon wieder neue Bekannte bescherte, die sie aufsuchen und beobachten konnte. Auf einem morgendlichen Ausflug nach Exeter waren die beiden auf zwei junge Damen gestoßen, die sich zu Mrs. Jennings Genugtuung als Verwandte entpuppten. Und dies genügte Sir John, um sie stehenden Fußes nach Barton Park einzuladen, sobald sie ihre derzeitigen Verpflichtungen in Exeter erfüllt hätten. Angesichts einer solchen Einladung rückten die Verpflichtungen in Exeter jedoch sofort in den Hintergrund. Und Lady Middleton erschrak nicht wenig, als sie bei Sir Johns Rückkehr vernahm, sie werde in Kürze Besuch von zwei Mädchen erhalten, die sie noch nie im Leben gesehen hatte und deren Vornehmheit oder auch nur leidliche Eleganz nicht belegt waren, denn die Beteuerungen ihres Mannes und ihrer Mutter waren diesbezüglich nichts wert. Dass sie obendrein Verwandte waren, machte die Sache noch schlimmer. Wenig vielversprechend waren auch Mrs. Jennings Beruhigungsversuche, denn sie riet ihrer Tochter, sie solle sich um ihre Eleganz keine Sorgen machen. Sie seien ja verwandt und müssten sich so oder so miteinander abfinden. Da ihr Kommen jedoch nicht mehr zu verhindern war, schickte sich Lady Middleton mit der philosophischen Gelassenheit einer wohlerzogenen Frau in den Gedanken an den Besuch der Mädchen und begnügte sich damit, ihren Gemahl 5 bis 6 Mal am Tag sanft zu tadeln. Die jungen Damen trafen ein. Sie wirkten keineswegs unelegant oder provinziell. Ihre Kleidung war hochmodisch, ihr Benehmen überaus höflich. Sie waren entzückt vom Haus und begeistert von den Möbeln, und wie es der Zufall wollte, waren sie dermaßen kindernärrisch, dass sie, noch ehe sie eine Stunde auf Barton Park waren, bereits Lady Middletons Wohlwollen erlangt hatten. Sie befand, es seien tatsächlich sehr erfreuliche Mädchen, was bei dieser Dame mit glühender Bewunderung gleichzusetzen war. Angesichts ihres lebhaften Lobes wuchs Sir Johns Vertrauen in sein eigenes Urteil. Und er brach sofort Richtung Cottage auf, um die drei Mrs. Dashwood von der Ankunft der beiden Mrs. Steele zu unterrichten und ihnen zu versichern, es handle sich um die reizendsten Mädchen der Welt. Eine solche Empfehlung besagte freilich nicht viel. Eleanor wusste genau, dass in jedem Winkel Englands die reizendsten Mädchen der Welt anzutreffen waren, in allen erdenklichen Varianten bezüglich Figur, Gesicht, Temperament und Verstand. Sir John wollte, dass die ganze Familie sofort nach Barton Park spazierte und sich die Gäste besah. Was für ein Wohltäter und Menschenfreund! Eine Cousine selbst dritten Grades für sich zu behalten, wäre ihm schmerzlich gegen den Strich gegangen. »Kommen Sie gleich«, sagte er. »Bitte kommen Sie, Sie müssen kommen. Sie sind förmlich dazu verpflichtet. Sie ahnen ja nicht, wie gut Ihnen die beiden gefallen werden. Lucy ist ungeheuer hübsch und so gutmütig und umgänglich. Die Kinder springen schon jetzt dauernd um sie herum, als wäre sie eine alte Bekannte. Und beide möchten sie unbedingt kennenlernen. Denn sie haben in Exeter gehört, dass sie die schönsten Geschöpfe auf Erden sind. Und ich habe ihnen gesagt, dass das stimmt und eher untertrieben ist. Sie werden sicher von ihnen entzückt sein. Ihre ganze Kutsche war voller Spielsachen für die Kinder. Wie können sie sich nur sträuben? Es sind doch ihre Cousinen, gewissermaßen. Sie drei sind meine Nichten. Die beiden sind Nichten meiner Frau. Also sind sie zwangsläufig verwandt.« Aber Sir John hatte keinen Erfolg. Sie versprachen lediglich, in 1 oder 2 Tagen auf einen kurzen Besuch nach Barton Park zu kommen. Dann verließ er sie, verwundert über ihre Gleichgültigkeit, um anschließend zu Hause aufs Neue den Mrs. Steele von ihren Reizen vorzuschwärmen, so wie er vor ihnen von den Reizen der Mrs. Steele vorgeschwärmt hatte. Als sie endlich, wie versprochen, ihren Besuch auf Barton Park absolvierten und folglich auch den jungen Damen vorgestellt wurden, fanden sie an der älteren, fast 30-Jährigen mit ihrem unscheinbaren, dümmlichen Gesicht nichts Bewundernswertes. Der anderen jedoch, die nicht älter als 2 oder 23 war, mussten sie eine beachtliche Schönheit zugestehen. Sie hatte hübsche Gesichtszüge, einen wachen, aufmerksamen Blick und ein gewandtes Auftreten, was ihr zwar keine wahre Kultiviertheit oder Anmut verlieh, sie in ihrer Erscheinung aber doch vornehm wirken ließ. Beide waren sehr höflich, und Eleanor konnte ihnen einen gewissen Verstand nicht absprechen, als sie merkte, wie beharrlich, geschickt und zuvorkommend sie sich bei Lady Middleton beliebt machten. Sie waren ständig entzückt von den Kindern, rühmten ihre Schönheit, warben um ihre Aufmerksamkeit und ertrugen geduldig ihre Launen. Und das bisschen Zeit, das ihnen die lästigen Pflichten einer solchen Höflichkeit noch ließ, widmeten sie der Bewunderung dessen, was ihre Ladyschaft gerade tat, wenn sie denn zufällig etwas tat. Oder sie zeichneten den Schnitt eines eleganten neuen Kleides ab, in dem die Dame am Vorabend erschienen war und mit dem sie ihr grenzenloses Entzücken geweckt hatte. Zum Glück für jene Menschen, die sich auf dem Umweg über solche kleinen Schwächen einschmeicheln, ist eine liebende Mutter auf der Jagd nach Lob für ihre Kinder zwar das gierigste aller Menschenwesen, aber auch das leichtgläubigste. Ihre Forderungen sind maßlos, aber sie schluckt auch alles. Und so betrachtete Lady Middleton die Langmut der beiden Mrs. Steele und ihre übertriebene Zuneigung zu ihren Sprösslingen ohne jede Verwunderung und ohne alles Misstrauen. Mit mütterlicher Zufriedenheit beobachtete sie all die unverschämten Übergriffe und boshaften Streiche, die ihre Nichten geduldig hinnahmen. Sie sah zu, wie ihnen die Schleifen aufgebunden, die Haare über den Ohren zerzaust, ihre Handarbeitsbeutel durchwühlt und Messer und Scheren stibitzt wurden, und war überzeugt, dass das Vergnügen auf beiden Seiten war. Sie wunderte sich einzig darüber, dass Eleanor und Marianne so ruhig daneben sitzen konnten, ohne an dem, was da vor sich ging, teilhaben zu wollen. »John ist heute allerbester Laune«, sagte sie, als er Miss Steeles Taschentuch nahm und aus dem Fenster warf. »Er hat nur Albereien im Kopf.« Und als kurz darauf der zweite Junge dieselbe Dame heftig in den Finger zwickte, bemerkte sie liebevoll, »William ist immer so übermütig.« »Und meine süße kleine Anna Maria«, fuhr sie fort und liebkoste zärtlich ein kleines Mädchen von 3 Jahren, das in den letzten 2 Minuten keinen Laut von sich gegeben hatte, »immer ist sie so sanft und friedlich. So ein friedliches kleines Ding gibt es kein zweites Mal.« Das Unglück wollte es, dass beim Umarmen eine Nadel im Kopfputz ihrer Ladyschaft einen leichten Kratzer am Hals des Kindes verursachte, was bei diesem Muster an Sanftheit ein heftiges Gebrüll hervorrief, wie es auch ein erklärtermaßen geräuschvolles Lebewesen nicht lauter hätte erzeugen können. Die Bestürzung der Mutter war gewaltig, übertraf aber nicht den Schrecken der Mrs. Steele, und alle 3 unternahmen in einer so kritischen Lage alles, was ihnen die Liebe eingab, um die Qualen des kleinen Opfers zu lindern. Sie durfte auf dem Schoß der Mutter sitzen und wurde mit Küssen überhäuft. Eine der beiden Mrs. Steele lag auf den Knien vor ihr und badete die Wunde mit Lavendelwasser und die andere stopfte ihr Bonbons in den Mund. Die Kleine war zu gewitzt, um bei einer solchen Belohnung für ihre Tränen mit dem Weinen aufzuhören. Sie schrie und schluchzte aus voller Brust, trat nach den Brüdern, die Anstalten machten, sie zu streicheln, und sämtliche Besänftigungsversuche waren erfolglos, bis Lady Middleton, die sich glücklicherweise erinnerte, dass letzte Woche in einer ähnlichen Notlage bei einem blauen Fleck an der Schläfe etwas Aprikosenmarmelade zum Einsatz gekommen war, für diesen unseligen Kratzer dringlich das nämliche Heilmittel vorschlug. Und eine kleine Pause im Gebrüll der jungen Dame gab Anlass zu der Hoffnung, dass sie diesen Vorschlag nicht zurückweisen werde. Also wurde sie, auf dass man ihr diese Medizin verabreiche, auf den Armen ihrer Mutter aus dem Zimmer getragen. Und da die beiden Jungen ihr zu folgen beliebten, obwohl die Mutter sie ausdrücklich gebeten hatte, hier zu bleiben, fanden sich die 4 jungen Damen plötzlich in einer Stille wieder, wie dieses Zimmer sie seit Stunden nicht erlebt hatte. »Die armen kleinen Geschöpfe«, sagte Miss Steele, kaum waren sie draußen. »Das hätte sehr böse ausgehen können.«
»Ich wüsste nicht, wieso«, rief Marianne. »Da hätten schon ganz andere Umstände zusammentreffen müssen.«
»Aber so ist das immer. Wenn man in Wirklichkeit keinen Grund zur Angst hat, wird die Angst übertrieben.« »Was für eine bezaubernde Frau, diese Lady Middleton«, sagte Lucy Steele. Marianne schwieg. Es war ihr unmöglich, etwas zu behaupten, was sie nicht empfand, mochte der Anlass auch noch so unbedeutend sein, und demnach fiel die Aufgabe, nötigenfalls aus Höflichkeit zu lügen, immer Eleanor zu. Derart gefordert, tat sie nun ihr Bestes und sprach euphorischer über Lady Middleton, als sie über sie dachte. Freilich immer noch weit weniger als Miss Lucy. »Und dann Sir John«, rief die ältere Schwester, »so ein reizender Mann!« Auch hier äußerte Miss Dashwood nur ein schlichtes, angemessenes Lob ohne jede Überschwänglichkeit. Sie bemerkte lediglich, er sei überaus gutmütig und freundlich. »So eine reizende kleine Familie! Noch nie im Leben habe ich so prächtige Kinder gesehen. Ich bin schon ganz vernarrt in sie. Überhaupt habe ich ja Kinder wahnsinnig gern.« »Das habe ich mir fast gedacht«, erwiderte Eleanor mit einem Lächeln, »nach dem, was ich heute Morgen mitbekommen habe.« »Ich habe den Eindruck«, sagte Lucy, »dass Sie die kleinen Middletons für ziemlich verwöhnt halten. Vielleicht übertreiben Sie es ein wenig, aber bei Lady Middleton ist das nur natürlich. Und ich für meinen Teil liebe es, wenn Kinder lebhaft und übermütig sind. Folgsam und still ertrage ich sie nicht.« »Ich gestehe«, antwortete Eleanor, »dass ich bei meinen Besuchen auf Barton Park die Vorstellung von folgsamen und stillen Kindern noch nie abstoßend fand.« Auf diese Worte folgte eine kleine Pause, in die hinein Miss Steele, die offenbar einen Hang zur Konversation hatte, etwas unvermittelt fragte, »Und wie gefällt Ihnen Devonshire, Miss Dashwood? Sie haben Sussex doch bestimmt nur ungern hinter sich gelassen.« Etwas verwundert über diese vertrauliche Frage oder zumindest über die Art und Weise, wie sie gestellt wurde, erwiderte Eleanor, ja, der Abschied sei ihr schwer gefallen. »Norland ist ein enorm schönes Haus, nicht wahr?« fuhr Miss Steele fort. »Wir haben gehört, mit welch grenzenloser Bewunderung Sir John es beschrieben hat«, sagte Lucy, anscheinend auf der Suche nach einer Entschuldigung für die plumpe Vertraulichkeit ihrer Schwester. »Ich glaube, jeder, der das Haus einmal gesehen hat, muss es einfach bewundern«, erwiderte Eleanor, »obwohl bestimmt niemand seine Schönheiten so zu schätzen weiß wie wir.« »Hatten Sie denn dort eine Menge fescher Kavaliere? In dieser Ecke der Welt gibt es ja wohl nicht so viele. Ich für meinen Teil empfinde jeden Einzelnen immer als gewaltige Bereicherung.« »Aber warum glaubst du«, fragte Lucy mit einem Gesicht, als schäme sie sich für ihre Schwester, »dass es in Devonshire nicht so viele elegante junge Herren gibt wie in Sussex?« »Nein, Liebes, ich wollte bestimmt nicht behaupten, dass es gar keine gibt. Bestimmt hat Exeter sogar gewaltig viele fesche Kavaliere zu bieten. Aber verstehst du, woher soll ich wissen, was für fesche Kavaliere in der Gegend von Norland gewesen sind? Und ich habe ja nur befürchtet, dass die Mrs. Dashwood es in Barton langweilig finden könnten, wenn sie nicht so viele um sich haben, wie sie es gewohnt waren. Aber vielleicht gehören sie beide ja zu jenen jungen Damen, die sich nicht um Kavaliere scheren und ebenso gut ohne auskommen. Ich für meinen Teil finde sie ungeheuer liebenswürdig. Vorausgesetzt, sie ziehen sich schick an und benehmen sich anständig. Wenn sie ungepflegt und widerwärtig sind, ertrage ich sie nicht. Nehmen wir Mr. Rose in Exeter. Ein enorm fescher junger Mann, ein richtiger Kavalier, Sekretär bei Mr. Simpson, wissen Sie. Aber wenn einem der am Vormittag über den Weg läuft, ist er nicht vorzeigbar. Ihr Bruder, Miss Dashwood, der ja so reich ist, war sicher ein richtiger Kavalier, bevor er geheiratet hat?« »Ehrlich gesagt«, erwiderte Eleanor, »ich weiß es nicht, denn ich kenne die Bedeutung dieses Wortes nicht genau. Aber eins kann ich sagen. Wenn er vor der Heirat ein Kavalier war, dann ist er jetzt auch noch einer, denn er hat sich nicht im geringsten verändert.« »Ach du liebe Zeit, verheiratete Männer bezeichnet man nie als Kavaliere. Die haben Besseres zu tun.«
»Herr im Himmel, Anne«, rief ihre Schwester, »du redest ständig nur von Kavalieren. Miss Dashwood wird glauben, dass du sonst nichts im Kopf hast.«
Und um das Gespräch in andere Bahnen zu lenken, begann sie das Haus und die Einrichtung zu bewundern. Diese Kostprobe vom Wesen der beiden Mrs. Steele war genug. Die ordinäre Vertraulichkeit und Dummheit der Älteren waren keine Empfehlung für sie. Und da Eleanor trotz der Schönheit und Schleue der Jüngeren ihren Mangel an wahrer Kultiviertheit oder Natürlichkeit nicht ignorieren konnte,
verließ sie das Haus ohne den Wunsch, sie näher kennenzulernen. Nicht so die Mrs. Steele. Sie waren aus Exeter mit einem reichlichen Vorrat an Bewunderung für Sir John Middleton, seine Familie und all seine Verwandten angereist. Und keineswegs der schäbigste Teil davon fiel für die hübschen Cousinen ab, die sie als die schönsten, elegantesten, gebildetsten und liebenswürdigsten Mädchen bezeichneten, die sie je gesehen hätten und mit denen sie unbedingt näher bekannt werden wollten. Und so bemerkte Eleanor bald, dass es ihr unentrinnbares Schicksal war, näher mit ihnen bekannt zu werden. Denn da Sir John ganz und gar auf Seiten der Mrs. Steele stand, war deren Partei zu mächtig, als dass man sich ihr hätte widersetzen können. Und sie mussten sich in diese Form der Vertraulichkeit fügen, die so aussah, dass man fast täglich 1 oder 2 Stunden im selben Raum beieinander saß. Mehr wusste Sir John nicht zu tun, aber er hatte auch keine Ahnung, dass mehr erforderlich gewesen wäre. Befreundet zu sein, hieß seiner Ansicht nach, beieinander zu sitzen. Und weil er solche Zusammenkünfte beständig erfolgreich ins Werk setzte, kamen ihm gar keine Zweifel daran, dass sie feste Freundinnen waren. Um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, er tat alles in seiner Macht Stehende, um ihre Freimütigkeit zu fördern, indem er den Mrs. Steele bis in die feinsten Einzelheiten anvertraute, was er über die Lebensumstände seiner Cousinen wusste oder vermutete. Und so hatte Eleanor sie noch keine 3 Mal gesehen, als die Ältere ihr schon dazu gratulierte, dass ihre Schwester derart viel Glück gehabt und einen solch feschen Kavalier erobert habe, nachdem sie nach Barton gezogen sei. »Das ist großartig, wenn sie so jung verheiratet wird«, sagte sie. »Außerdem habe ich gehört, dass er ein richtiger Kavalier ist und enorm gut aussieht. Hoffentlich haben Sie bald ebenso viel Glück, aber vielleicht haben Sie auch schon irgendwo einen Freund parat.« Es war nicht zu erwarten, dass Sir John seinen Verdacht, dass Eleanor Interesse an Edward habe, weniger zimperlich hinausposaunen würde, als er dies im Falle Marianne's getan hatte. Vielmehr witzelte er darüber noch lieber, da die Angelegenheit jüngeren Datums war und sich noch mehr auf Vermutungen gründete. Und seit Edwards Besuch hatte er bei jedem gemeinsamen Dinner bedeutungsschwanger nickend und zwinkernd auf ihre innigsten Gefühle angestoßen, bis alle sie anblickten. Ebenso unweigerlich kam der Buchstabe F ins Spiel, der zu zahllosen Scherzen führte und bei Eleanor längst den Ruf genoss, der originellste Buchstabe im Alphabet zu sein. Wie zu erwarten gewesen war, kamen nun auch die Mrs. Steele in den Genuss all dieser Scherze. Und die Ältere wurde neugierig auf den Namen des erwähnten Herrn. Diese Neugier passte bestens zu ihrem grundsätzlichen Wunsch, alles über sämtliche Familienangelegenheiten zu wissen. Doch Sir John ließ ihre Neugier, die er so gern weckte, nicht lange unbefriedigt, denn es machte ihm mindestens ebenso viel Spaß, den Namen zu verraten, wie Miss Steele ihn zu hören.
»Er heißt Ferrars«, flüsterte er weithin hörbar. »Aber bitte sagen Sie es nicht weiter, denn es ist ein großes Geheimnis.«
»Ferrars«, wiederholte Miss Steele. »Also Mr. Ferrars ist der Glückliche. Na sowas.« »Der Bruder Ihrer Schwägerin, Miss Dashwood. Wirklich ein sehr liebenswürdiger Mann. Ich kenne ihn sehr gut.«
»Wie kannst du so etwas sagen, Anne?« rief Lucy, die jede einzelne Äußerung ihrer Schwester korrigierte. »Wir haben ihn zwar 1 oder 2 Mal bei meinem Onkel gesehen, aber zu behaupten, wir würden ihn gut kennen, geht doch etwas zu weit.«
Eleanor hörte sich all das aufmerksam und verwundert an. »Wer war dieser Onkel? Wo wohnte er? Wie hatten sie sich kennengelernt?« Sie hätte sich dringend gewünscht, dass weiter über dieses Thema gesprochen würde, auch wenn sie selbst sich lieber nicht am Gespräch beteiligte. Aber niemand äußerte sich mehr dazu. Und zum ersten Mal im Leben hatte sie den Eindruck, dass Mrs. Jennings es an Neugier auf Banalitäten oder an dem Wunsch, solche weiterzuverbreiten, fehlen ließ. Der Ton, in dem Miss Steele von Edward gesprochen hatte, steigerte ihre Wissbegier noch. Er war ihr ziemlich unfreundlich vorgekommen und legte den Verdacht nahe, dass diese Dame etwas für ihn Unvorteilhaftes wusste oder zu wissen glaubte. Aber ihre Neugier wurde nicht gestillt, denn Miss Steele schenkte Mr. Ferrars keine Beachtung mehr, wenn Sir John auf ihn anspielte
oder seinen Namen sogar offen aussprach. Kapitel 22. Marianne, die Unverschämtheit, Pöbelhaftigkeit, Geistlosigkeit und sogar einem anderen Geschmack als dem eigenen gegenüber noch nie viel Geduld aufgebracht hatte, war zur Zeit wegen ihrer Gemütsverfassung besonders wenig geneigt, an den Mrs. Steele Gefallen zu finden oder sie in ihren Annäherungsversuchen zu bestärken. Und Eleanor führte es vor allem auf diese gleichbleibende Kühle zurück, die jedes Bemühen um Nähe im Keim erstickte, dass sie selbst so bevorzugt wurde, wie es das Verhalten der beiden jungen Damen sehr bald erkennen ließ. Besonders das von Lucy, die keine Gelegenheit ausließ, Eleanor in ein Gespräch zu verwickeln und ihre Bekanntschaft durch eine unbefangene, freimütige Schilderung ihrer Gefühle zu vertiefen. Lucy war von Natur aus gewitzt. Ihre Bemerkungen waren oft zutreffend und unterhaltsam. Und für eine halbe Stunde fand Eleanor sie als Gesprächspartnerin oft ganz angenehm. Aber Lucys Fähigkeiten waren niemals durch eine Ausbildung gefördert worden. Sie war ahnungslos und ungebildet. Und ihr Mangel an geistigem Niveau, ihr fehlendes Wissen über die elementarsten Dinge, ließen sich vor Miss Dashwood nicht verheimlichen, selbst wenn sie sich noch so sehr bemühte, vorteilhaft zu wirken. Eleanor bemerkte, wie sie Talente vernachlässigte, die mit einer Ausbildung gesellschaftsfähig geworden wären, und das tat ihr leid. Aber sie bemerkte auch, mit weniger Mitgefühl, einen grundlegenden Mangel an Takt, Geradheit und Redlichkeit, den ihre Beflissenheit, ihre Artigkeiten und Schmeicheleien auf Barton Park verrieten. Und auf Dauer hätte sie keine Freude gehabt an der Gesellschaft einer Person, die Unaufrichtigkeit mit Ahnungslosigkeit paarte, deren fehlende Erziehung eine ebenbürtige Unterhaltung verhinderte und deren Benehmen gegenüber anderen jedes Zeichen der Aufmerksamkeit und Verehrung ihr selbst gegenüber entwertete. »Sie werden meine Frage vielleicht seltsam finden«, sagte Lucy eines Tages, als sie zusammen von Barton Park zum Cottage spazierten. »Aber sagen Sie mir bitte, kennen Sie Mrs. Ferrars, die Mutter Ihrer Schwägerin, persönlich?« Eleanor fand die Frage tatsächlich sehr seltsam. Und ihre Miene verriet dies auch, als sie antwortete, sie sei Mrs. Ferrars noch nie begegnet. »Was Sie nicht sagen«, erwiderte Lucy. »Das wundert mich. Sie müssten ihr doch auf Norland öfter begegnet sein. Dann können Sie mir wahrscheinlich auch nicht verraten, was für eine Art von Frau sie ist?« »Nein«, versetzte Eleanor und hütete sich, ihre wahre Meinung von Edwards Mutter preiszugeben. Außerdem verspürte sie wenig Neigung, eine offensichtlich unverschämte Neugier zu befriedigen. »Ich weiß nichts über sie.« »Sie finden es bestimmt sehr sonderbar, dass ich mich so nach ihr erkundige«, sagte Lucy, und ließ Eleanor dabei nicht aus den Augen. »Aber vielleicht gibt es Gründe dafür. Ich dürfte mir erlauben, trotzdem hoffe ich, Sie verstehen mich recht und glauben mir, dass ich nicht unverschämt sein will.« Eleanor gab ihr eine höfliche Antwort, und eine Weile gingen sie schweigend weiter. Lucy unterbrach dieses Schweigen, indem sie das Thema erneut aufgriff und mit einigem Zögern sagte: »Ich kann unmöglich zulassen, dass Sie mich für unverschämt neugierig halten. Um nichts in der Welt möchte ich, dass ein Mensch, dessen gute Meinung mir dermaßen wichtig ist, so von mir denkt. Aber ich hätte wirklich nicht die geringste Scheu, Ihnen zu vertrauen. Ich wäre vielmehr sehr froh, wenn Sie mir raten könnten, wie ich mit einer so heiklen Situation wie der meinen zu Rande kommen soll. Aber es gibt ja keinen Grund, Sie in dieser Sache zu belästigen. Schade, dass Sie Mrs. Ferrars nicht zufällig kennen.«
»Nein, tut mir leid«, sagte Eleanor höchst verwundert, »auch wenn es für Sie vielleicht hilfreich wäre, meine Einschätzung von ihr zu kennen. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie überhaupt mit dieser Familie in Verbindung stehen. Deshalb bin ich offen gestanden ein wenig überrascht, dass Sie sich so eingehend nach ihr erkundigen.«
»Das glaube ich wohl, und ich wundere mich auch keineswegs darüber. Aber wenn ich es wagen würde, Ihnen alles zu erzählen, wären Sie nicht mehr so erstaunt. Zurzeit bedeutet mir Mrs. Ferrars natürlich nichts, aber die Zeit könnte kommen. Wie bald sie kommt, hängt ganz von ihr ab, wo wir sehr eng miteinander verbunden wären.« Dabei sah sie reizend verschämt zu Boden und warf nur einen Seitenblick auf ihre Begleiterin, um zu beobachten, wie ihre Worte auf sie wirkten.
»Lieber Himmel«, rief Eleanor, »was meinen Sie damit? Sind Sie etwa mit Mr. Robert Ferrars bekannt? Kann das sein?« Sie war nicht sehr entzückt bei der Vorstellung von einer solchen Schwägerin.
»Nein«, erwiderte Lucy, »nicht mit Mr. Robert Ferrars. Den habe ich noch nie gesehen, sondern«,
und sie richtete ihren Blick unverwandt auf Eleanor,
»mit seinem älteren Bruder,